Wir singen dann immer solche Sachen, was auch immer geschieht. Oder ich bete dich an mit meinem Leben. Mein Leben soll die Anbetung sein. Bin mir nicht sicher, wie es euch da geht. Ich kann euch sagen, wie es mir geht. Wenn ich sowas singe, dann frage ich mich immer, ist das wirklich so? Was immer geschieht. Vielleicht selbst am dunkelsten Tag. An The Dark Day. Weißt du, kennst du The Dark Day? Weißt du, was das ist? Hört sich nach einem Horrorfilm an, oder? Irgendeinen bösen, schlimmen Film. Hat damit aber überhaupt nichts zu tun. Ist so rund 250 Jahre her, da gab es den Dark Day in New England in den USA. So oben rechts grob zur Orientierung. Da wurde es plötzlich mitten am Tag komplett dunkel. Da zogen Wolken auf und es war dunkel. Die Menschen sind in Panik geraten. Logischerweise, weil sie konnten sich das nicht erklären. Selbst die Erklärungen, die wir so die letzten Jahrzehnte hatten, die sind uns schwer gefallen. Jetzt seit letztem Jahr wissen wir das. Wenn es nämlich in Kanada brennt, und zwar übermäßig brennt, und vielleicht könnt ihr euch erinnern, hatten es nicht so lange her, da hat man das in etwa wiedererlebt. Und jetzt weiß man, das war vermutlich damals, 1780 auch so, da brannte es in Kanada voraus, vermutlich, und dann wurde es plötzlich dunkel überall da. Aber die in New England konnten sich das nicht erklären und in dem Parlament von New England war gerade eine Sitzung und da waren Fenster und die konnten so rausgucken und die Leute schrien, Jesus kommt wieder. Das ist das Ende der Welt. Und im Parlament war Tohuwabohu. Keiner wollte sich mehr mit der Haushaltssitzung beschäftigen. Das erinnert uns an unsere Parlamente, ne? Die wollen sich ja auch nicht mit sowas beschäftigen, aber es war eine Gelegenheit für die vielleicht auch abzulenken. Aber was es auch zeigt, ist, dass es damals in dieser Zeit so eine echte Naherwartung gab. Nicht viel später sind ja auch die Adventisten entstanden, die auch so an dieser Ankunft, woher dieser Adventismus kam. War ja nicht viel später. Die Menschen rechneten damit, dass Gott kommt. Und deshalb war dieses Ereignis eigentlich die Gelegenheit, daran zu glauben, dass es jetzt endlich so weit ist. Ich weiß nicht, irgendwie scheint das ja so in den Menschen drin zu stecken. Schon immer haben sich die Menschen damit beschäftigt, was ist wohl dann der letzte Tag dieser Welt? Solange es Aufzeichnungen von Menschen gibt, weiß man, die Menschen beschäftigen sich mit dieser Frage. Wann ist es so weit? Gut, wir wissen es ja jetzt, die letzte Generation lebt gerade. Also ist es auch bald soweit. Irgendwie steckt das drin in uns, oder? Dass wir damit rechnen, jetzt geht's zu Ende. Also mal unabhängig davon, die Erde würde uns wahrscheinlich überleben, wenn das nicht wirklich was mit Gott und Jesus zu tun hätte. Also denkt die letzte Generation, ja, vielleicht die letzte Generation der Menschen, aber die Welt, die wird uns überdauern oder könnte uns. Die ist so stark gemacht, die kriegen wir nicht kaputt. Klar, oder? Wenn ich jetzt Gott bei mir hätte, so wie es bei den Jüngern war, dann würde ich Gott auch mal fragen, hör mal, wann ist es denn soweit? Kannst du uns nicht die Stunde nennen? Und so war es bei den Jüngern, waren mit Jesus zusammen und Jesus sagte so, ging um den Tempel und er sagte, oh, diese Generation wird noch erleben, dass kein Stein mehr auf dem anderen sein wird. Und die Jünger verbanden das dann auch direkt mit dem Ende der Zeit und fragten Jesus, ja, kannst du uns nicht sagen, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Matthäus 24. Sag uns doch, wann wird das geschehen? Wir würden es gern wissen. Wir hätten gern ein paar Informationen darüber. wann es denn soweit ist. Ich habe ja, das ist ja eine meiner Lieblingsbeschäftigungen, mich darüber zu beklagen, wie Jesus auf Fragen antwortet. Der hat so eine Art, auf das, was die eigentlich fragen, gar nicht einzugehen. Weil Jesus fängt dann an zu schwafeln, zu philosophieren, was dann da so alles kommt. Ja. Gut, vielleicht könnte man noch gutwillig meinen, er hat ihnen dann so ein paar Zeichen genannt, woran sie dann vielleicht das erkennen könnten. Aber die eigentliche Frage war doch, wann ist es soweit? Und woran genau können wir es erkennen? Und Jesus philosophiert und ich stelle mir vor, wie die so warteten und sagen so, und wann kommt jetzt das Datum? Und Jesus sagt natürlich kein Datum. Wäre auch für uns einfacher, oder? So all diese ganzen Weltuntergangstermine, die wir ja auch schon mitbekommen haben, naja, die hätte man dann so ein bisschen ruhiger an sich vorbeigehen lassen können. Wie oft haben wir auch schon mitbekommen und dachten, naja, vielleicht so Jahrtausendwende, wenn man kein Geld mehr abheben kann, weil die Computer nicht mehr funktionieren, weil er irgendwas mit der Zeit nicht richtig eingestellt. Ich meine, jeder, der ein bisschen was von Informatik Ahnung hatte, der wusste, das ist alles albernes Zeug. Aber dann ist so eine Spannung da drin, oder? Jetzt ist es soweit. Jesus lässt sich da nicht viel entlocken. Und er sagt etwas, was ich mir vorstellen kann, dass die Jünger ganz schön unter Druck gesetzt hat und was mich, wenn ich ehrlich zugebe, auch unter Druck setzt. Weil das Konkreteste, was Jesus sagt, in diesem Zusammenhang ist, wachet. Also seid wachsam für diesen Moment. Am Donnerstag habe ich im Hauskreis mal so die Leute gefragt, die ich so im Hauskreis, bei mir im Hauskreis sind, mit wie war denn das so bei euch? Habt ihr so Situationen, wo es euch mal schwer gefallen ist, wach zu bleiben? Also da kann jeder was berichten, oder? So Momente, wo man eigentlich wach bleiben sollte und man gekämpft hat mit den Augen und man konnte sie nicht mehr offen halten. Weißt du, als ich damals mit meinen Eltern aus der DDR ausgereist bin, 86, und wir da mit unseren Wartburg und Anhänger so nach so einem ganz langen Tag dann im Westen ankamen, da über die Autobahn fuhren, es wurde Nacht und es war dunkel und meine Mutter sagte so zu uns Jungs hinten, mein Bruder und ich saßen hinten im Auto und sagte so, Jungs, bleibt wach, ja, damit es für unseren Vater einfach bleibt zu fahren, und es war ein langer Tag. Unglaublichen Ereignissen und Anstrengung. Und meine Mutter hatte den Satz kaum zu Ende, da lag mein Bruder schon da und schlief. Interessierte den überhaupt nicht. Zur Verteidigung, der war 14. Der ist direkt eingeschlafen. Obwohl man ja sagen könnte, Mensch, wir müssten doch, hätten doch aufgeregt sein müssen. So ein Plan, ein Ziel, die letzten Jahre haben wir uns nur mit diesem Gedanken beschäftigt, wann können wir endlich in diesem anderen Land leben, in Freiheit leben. Ja, ich war aufgeregt, aber im Grunde genommen wegen dieser ganzen Lichter, die ich da gesehen habe. Ich dachte, Alter, im Westen, die haben sogar Lichter auf den Straßen, dabei waren das diese Reflektoren, ja, wenn man so Baustellen hat, ne, und dann diese Frösche, die da aufgeklebt sind. Ich war ein bisschen aufgeregt, fand das alles ganz toll und das hat mir geholfen, wach zu sein. Und jetzt können Sie sagen, okay, und das sagen wir ja oft, so Enthusiasmus, das müsste uns doch wach halten, oder? Und wie viele Predigten hören wir darüber? Wir könnten als Christen doch ein bisschen enthusiastischer sein, oder? So ein bisschen aufgeregter, so ein bisschen engagierter. Und dann finden wir Beispiele von Leuten, die sich einbringen und wenn sie was im Herzen tragen, das auch wirklich rüberbringen und durch die Gegend rennen und jedem erzählen von dem, was man denkt und was man glaubt und was einem wichtig ist. Und dann ist so dieser leicht säuerliche, moraline Zeigefinger immer mit oben, so nach dem Motto, naja, wie ist es denn bei dir? Bist du wirklich so mit Gott unterwegs, so enthusiastisch, dass man sagen könnte, naja, wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann könnte man dich als wach bezeichnen. Oder schläfst du gerade? Das trifft einen dann schon. Also wenn ich da sitze und höre solche Predigten, ne, dann denke ich mal, Alter, bin mal wieder eingeschlafen. So wie damals, wir waren dann Jugendliche und dann gerade 18, Führerschein, so, und dann muss es natürlich in die Disco gehen. Also damals hat man zu dem Club Discos gesagt. Aber nicht die in der Stadt, das war ja nichts. Wir sind 120 Kilometer gefahren, 120 Kilometer in der Nacht. Ja, und dann nachts wieder zurück, also nach der Disco. So, und ich bin gefahren und von Heilbronn nach Darmstadt, also rund 120 Kilometer. Und kurz bevor wir ankamen, also an der Autobahnabfahrt, war ich so müde, dass ich nicht weiterfahren konnte. Ich musste anhalten an der Abfahrt und sage, ich kann nicht weiter, ich schaffe diese 2 Kilometer, schaffe ich nicht mehr. Manchmal geht es mir als Christ auch jetzt noch so. Ich würde gern wach bleiben, aber irgendwie die Umstände sind so dunkel, so anstrengend, ich kann die Augen nicht offen halten. Und Jesus sagt zu mir, ich soll aber wach bleiben. Ich soll wachen. Und dann beschleicht mich so ein schlechtes Gewissen. Ich bin müde und es ist dunkel draußen und ich würde gerne die Augen zumachen. Und Jesus sagt zu mir, ich soll wach bleiben. Mein Bruder und meine Schwester in meiner Gemeinde sagen mir, Henrik, bleib wach. Ja, und die mit Gott nichts am Hut haben, die beobachten uns ja auch, oder? Die gucken ja schon hin, wie wir uns so benehmen im Alltag. Und dann merken die auch manchmal, dass wir gar nicht so wach sind, oder? Unser neuer Bundestrainer hat in der Pressekonferenz gestern als erstes gesagt, er geht an den Job mit Enthusiasmus heran. Das war das Erste, was er gesagt hat. Enthusiastisch sei er. Was heißt eigentlich enthusiastisch? Vielleicht hilft uns da ja so mal ein bisschen zu schauen, woher das kommt und sein griechisches Wort, von dem das abgeleitet ist. Von Enthos. Also von Geist. Begeistert sein von etwas. Dass der Geist in einem drin ist. Irgendwie ein Geist, der einen wach hält. Aber was ist jetzt der Geist, der mich im Glauben wach hält? Der dafür sorgt, dass ich nicht einschlafe im Glauben. Bei Jesus bleibe, mit ihm zusammen bin. Ein bisschen später sagt Jesus ja auch, wachet und betet. Also muss das ja irgendwie was sein, wo ich so mit Gott in Verbindung bin. Und Paulus schreibt das ja dann auch später, betet ohne Unterlass. Auch so ein ähnlicher Text, wo ich dann mal sage, wie soll ich das denn bitte machen? Also immer wach bleiben und die ganze Zeit beten. Schwierig. Ich kann das nicht. Was mir aufgefallen ist, in diesem Bibelabschnitt, jetzt muss ich aufpassen, alle, die vor kurzem hier die Predigt vom Friedel gehört haben, die werden jetzt sagen, oh, das macht er jetzt absichtlich als Reaktion auf den Friedel. Also keine Sorge. Ja, also die die Predigt nicht gehört haben, die können jetzt ohne mit freiem Herz nachdenken und alle anderen und sagen, nee, der will jetzt hier nicht den Friedel widerlegen. Und ihr wisst, wie eng ich mit dem Friedel bin. Der wird jetzt hier sitzen und lachen, aber weil ich zu einem bisschen anderen Ergebnis komme als er. In der Auslegung der Gleichnisse, die Jesus genau in diesem Zusammenhang erzählt. Jesus berichtet nämlich, also erzählt vier Gleichnisse danach. Eins davon ist das Gleichnis von den anvertrauten Talenten, wo der Herr des Hauses sagt, ich gehe weg und der eine kriegt ein Talent, der andere kriegt zwei Talente und der letzte kriegt fünf Talente. Oder eins, drei und fünf. So. Und dann kommt er wieder und der eine hat nichts gemacht aus den Talenten, der andere hat das verdoppelt und der nächste auch wieder verdoppelt. Also nur der eine, der nur eins bekommen hat, der gräbt es ein und macht gar nichts draus. Und das andere Gleichnis, was Jesus da erzählt in dem Zusammenhang, ist das Gleichnis von den Jungfrauen, die bei der Hochzeit sind und ihre Lampen oder Fackeln waren das wahrscheinlich dabei hatten und Licht. Und dann dauert das aber, bis der Bräutigam kommt und es wird Nacht. Und dann werden sie müde und schlafen ein. Und dann erzählt Jesus, dass das Gute bei den einen war, bei der einen Hälfte, dass sie Ersatzöl dabei hatten, weil die Lampen sind ausgegangen, weil sie nicht genug Öl in diesen Lampen hatten. Und die einen hatten aber kein Ersatzöl und die anderen schon. Interessant, gerade bei dem Beispiel mit den Jungfrauen ist ja, dass sie alle eingeschlafen sind. Alle sind sie eingeschlafen. Und es ist ebenso, dass das mit Jesus und mit seiner Wiederkunft sich verzögern kann. Und das wissen wir jetzt alle. Also die Jünger, mit denen Jesus da zusammen war, die haben fest damit gerechnet, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Und so manches Wort, das Jesus an sie gerichtet hat, das könnten wir heute auch noch so verstehen, wenn wir ehrlich sind. Aber es zieht sich. Es zieht sich. Wo bleibt er? Und ich soll die ganze Zeit wach bleiben. Was mir auffällt bei all den Gleichnissen, die da Jesus erzählt, sind in ihrer Form ein bisschen unterschiedlich. Aber eins berichten sie alle. Alle haben einen gemeinsamen Nenner. Nämlich den, dass Jesus aufruft, sich um das Alltägliche zu kümmern. Im Weinberg. Oder eben den Jungfrauen, dass sie sich darum kümmern sollen, dass sie eben auch Ersatzöl dabei haben. Und dass die Verwalter sich eben um das kümmern sollen, was Jesus ihnen aufgetragen hat. So die ganz alltäglichen Sachen. Die machen anscheinend den Unterschied. Jesus fordert also auf, schaut, was ist das Nächste, was dran ist, was ihr tun sollt. Und das Spannendste dabei ist, wenn man Jesus komplett seine Lehre anschaut, dann ist ja das Witzige, und das wissen wir alle, das Nächste, was wir tun sollen, hat ja ganz oft mit unserem Nächsten zu tun, oder? Ganz oft. Es geht darum, beim Wachen nicht dahin die ganze Zeit in Alarm zu sein. Weil weder die Jungfrauen noch die Verwalter oder sonst wer war in Alarmstellung. Wir brauchen nicht auszurechnen, wann dieser Tag kommt. Völlig überflüssig. Offensichtlich sagt uns Jesus, wir sollen uns aber tagtäglich um das kümmern, was gerade dran ist. Und da habe ich so das Gefühl bei mir, wenn ich in meinem Leben schaue und mir das bewusst mache, dass ich so merke, ja, aber eigentlich genau das lasse ich oft liegen, von dem ich genau weiß, dass es eigentlich jetzt dran ist, dass ich es eigentlich jetzt tun sollte, aber ich schiebe es raus. Ich mache erst mal was anderes und schlafe dabei ein. Dabei weiß ich ganz genau, worum ich mich kümmern sollte. Ich hoffe, bei dir ist das ganz anders, aber in meinem Leben ist es so. Und verpenne die wirklich wichtigen Dinge. Enthusiastisch sein heißt, in seinem Geist unterwegs zu sein, mit ihm zusammen zu sein, zu beten, wachet und betet. Jesus zu fragen, was ist denn dran, Herr? Was erwartest du von mir? Und eins muss uns doch klar sein, und das wissen wir, und vielleicht machen wir es deshalb auch lieber nicht. Wenn wir Jesus sagen, bitte Herr, sag mir, was ich tun soll, dann kommt ja dummerweise meist die Antwort. Die kommt. Das Nächste hat dann meist mit dem Nächsten zu tun. Und dann, oh nee, ich glaube, ich habe dich falsch verstanden, Jesus. Ich glaube, da stimmt was nicht. Im Psalm 18 heißt es, mit Gott, mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen. Vielleicht eine kleine Geschichte noch nebendran. Ich war mal in so einem Naturgehege. Das war auch noch zu DDR-Zeiten. Und da waren so, also keine großen Riesentiere, aber so Tiere, wo ich als Kind damals Angst hatte. Und ich stand da so und merkte so, wahrscheinlich war ich so groß und guckte, und der Zaun war gerade so groß wie ich. Ja, also mich hätte der Zaun daran gehindert, in dieses Gehege reinzukommen. Aber der Zoowärter erzählte uns, dass diese Tiere, die da hinter den Zäunen sind, locker in der Lage wären, über die Zäune drüber zu springen. Locker. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich so richtig gespürt, dass so das Gefühl von Sicherheit von einer Sekunde auf die andere vorbei sein kann. Ich stand da und hatte die Hosen voll. Wie? Die können da drüber springen. Und dieser Zoowärter, der kannte natürlich, ne, der hat da uns Kinder da durchgeführt, und diesen Trick hat er wahrscheinlich bei jeder Gruppe angewandt, um uns mal so ein bisschen herauszufordern. Seine Antwort war, das Gute ist, die Tiere, die wissen das nicht. Die wissen nicht, dass sie so hoch springen können. Und deshalb tun sie es nicht. Ist es nicht bei uns Christen manchmal auch so? Ist es nicht bei uns manchmal auch so, dass wir dann denken, oh, jetzt wach sein, ich kann gerade nicht, ich bin gerade einfach zu schwach. Herr, über diesen Zaun komme ich jetzt nicht drüber. Wachsam sein ist einfach gerade zu anstrengend. Weil wir vielleicht denken, nee, über den Zaun komme ich nicht drüber. Das kann ich nicht. Dabei sagt uns Gott schon seit Tausenden von Jahren, mit mir kommst du über jede Mauer. Mit mir kannst du überall drüber springen. Du kannst so springen. Du musst nur bei mir sein. Und wachen heißt aus meiner Sicht, sich bewusst zu sein, wie stark Gott ist und wie wenig stark ich sein muss. Dass ich nicht die Augen aufhalten muss, sondern dass Gott immer an meiner Seite ist und mich trägt. Wenn ich mit ihm unterwegs bin, komme ich über jede Mauer und ich kann immer wach bleiben. Und ich bin bereit für seine Wiederkunft. Ob er heute kommt oder in 10 Jahren oder in 1000 Jahren. Ich bin bereit. Ich springe mit ihm über jede Mauer und ich bin wach und ich kümmere mich um das, was dran ist. Was er mir sagt, was zu tun ist. Und ich lasse mich nicht einlullen. Wachsam heißt, das Nächste zu tun, und das Nächste hat zu tun mit meinem Nächsten. Immer. Immer. Gott hat uns so gemacht und Gott hat die Welt so geschaffen von Anbeginn. bis in alle Ewigkeit. Auch in der Ewigkeit werden wir uns nicht, und vielleicht zerstöre ich dir da deinen Traum, aber auch in der Ewigkeit werden wir uns nicht um uns selbst kümmern. Auch in der Ewigkeit wird es sich nicht um uns selbst drehen. In der Ewigkeit werden wir uns umeinander kümmern. Und zwar in Perfektion. Lasst uns jeder Einzelne darauf schauen, was gerade dran ist in seinem Leben. Was ich jetzt tun soll und was ich umsetzen kann und was das Nächste ist. Und damit nicht aufhören. In diesem Parlament damals in New England gab es einen Mann, der in diesem Tohuwabohu die Augen aufhielt. Er stand auf und rief seine Mitparlamentarier auf und sagte, ja, es wird gerade dunkel draußen, es könnte sein, dass Jesus wiederkommt. Vielleicht ist das jetzt der Moment, dass er kommt. Aber meine Lieben, wenn es so ist, dann sollte uns Jesus bei der Arbeit antreffen. Meine Lieben, wenn Jesus kommt, dann sollte er uns bei der Arbeit antreffen. Und das bedeutet, wachsam zu sein. Lasst uns darum beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus, manchmal würden wir uns wünschen, dass du ein bisschen eindeutiger bist. Das ist uns zu schwammig und das fordert uns manchmal auch zu sehr heraus. Herr Jesus, wir würden das gern anklagen und dir sagen und du hast uns hier allein gelassen. So fühlt es sich manchmal an und wir müssen jetzt sehen, wie wir mit dem ganzen Kram klarkommen. Hab Dank, dass du uns mit deinem Geist ansprichst, Herr. Heiliger Geist, hab Dank, dass du uns berühren möchtest und erkennen lassen willst. Vielleicht hilft es uns im ersten Schritt, Herr, dass wir dir sagen, wir wollen da gern dran glauben, dass wir mit dir über Mauern springen können. Dass kein Zaun uns aufhalten kann und wir mit dir wachsam sein können. Großer Gott, wir freuen uns auf diesen Tag, wenn du wiederkommst. Wir sind so voller Sehnsucht. So voller Sehnsucht auf das Wiedersehen mit dir, wenn wir dich von Angesicht sehen können. Was für ein herrlicher Tag wird das sein. Und wir warten auf all diese Großartigkeiten, die dann auf uns warten. Wir sind da ein bisschen voller Ungeduld, Herr. Manchmal führt das dazu, dass wir hier dann die Hände in den Schoß legen und uns fragen, macht das denn alles noch Sinn? Herr, wenn wir heute hier rausgehen und in eine neue Woche gehen, dann hilf uns zu erkennen, dass du ein wunderbarer Gott bist, der uns trägt und der uns wach hält. Heiliger Geist, dass du uns führst und leiten willst. Lass uns erkennen, dass du immer gut zu uns warst, dass deine Güte vor 3000 Jahren da war, bei den Jüngern da war und sie eben heute auch noch ist und diese Güte uns trägt und diese Güte uns wach hält. Deine Gegenwart ist so wunderbar, Herr. Und lass uns dieser immer bewusst sein, immer gegenwärtig und darin wach bleiben. Hab Dank dafür, Herr. Amen.